Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Ich habe es geschafft vom Flughafen hierher. Es war ein bisschen mühsam, aber ich bin noch ein bisschen gestresst und ein bisschen brauche ich zum Runterkommen. Aber wir werden nichtsdestotrotz natürlich wie immer mit dem Disclaimer in diese Podcast-Folge starten, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhabern gedacht und vor allem keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, dass alles hier die Werte, die wir erinnern, an denen sind wir höchstwahrscheinlich indirekt beteiligt über Konstrukte mit dem MSCI World. Wenn wir direkt beteiligt sind, dann sagen wir es natürlich dazu. Ja, und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Wie geht es dir so?
Ja, danke, mir geht's fantastisch. Ich verstehe nur nicht, wie man so gestresst aus dem Urlaub zurückkommen kann.
Entschuldige, darf man das sagen im Podcast? Piep. Also, es war kein Urlaub, es war Arbeit, Arbeit, Arbeit des Todes. Und ja, aber ich hoffe, du hast gut auf mein Wien aufgepasst, während ich nicht da war. Ich werde schauen, ob ich Beschwerden höre in den nächsten Tagen. Gut. So, damit lass uns zu den Themen kommen. Wir sprechen über Öl heute. Wir sprechen über Chip-Ausverkauf natürlich nach wie vor. Wir sprechen über Wall Street Fed. Wir sprechen über die Netflix-Quartalszahlen. Wir sprechen über, ja, Rotation, die stattfindet. Und über Gold und Bitcoin und Co. werden wir natürlich auch ein Update abliefern, wie immer. Zunächst einmal, wie hast du den Donnerstag und den Freitag erlebt, wo es ja doch ein bisschen, vor allem am Freitag, dann ein bisschen ruppiger zuging? Der Donnerstag war ja gar nicht so schlimm.
Du, ich habe die eigentlich nicht wirklich verfolgt. Also ich stehe ja relativ stark auf der Seitenlinie noch immer und dementsprechend lässt mich das relativ kalt, was da passiert. Ich habe ein paar intellektuelle Wetten, würde ein Branchenkollege sagen, laufen auf Öl derzeit. Uso, du bist ja genauso investiert. Ein paar Short-Positionen zum Hedgen, aber nichts Aufregendes und sehr, sehr großes Cash-Exposure und physisches Gold natürlich und dementsprechend, ja, erlebe ich das jetzt nicht wirklich mit großen Höhen und Tiefen, sondern warte eigentlich auf Einstiegspunkte. Und wir sind da mittlerweile auch wieder immer enger im Austausch, wie wir da strategische Positionen setzen, weil es in manchen Underlyings und Assets da unserer Meinung nach zumindest langsam zur Bodenbildung kommen könnte. Und das wollen wir natürlich antizipieren, bereiten uns da schon drauf vor. Es ist noch nicht so weit, aber ja, also für mich derzeit alles relativ unspektakulär. Also unspektakulär ist vielleicht das falsche Wort, aber in meinem Portfolio ist es unspektakulär. Draußen passiert natürlich einiges.
Ja, alles klar, dass dass wir uns zusammensetzen und da was aushacken, da freue ich mich schon drauf. Das werden wir wahrscheinlich am Mittwoch gemeinsam machen.
Thomas, da Pietro schreibt, du bist sehr leise im Vergleich zu mir.
Okay, dann werde ich das versuchen zu fixen. Ich bin nämlich, ja. Okay, ich fixe das gleich. Bleiben wir vielleicht gleich bei Öl, Dominik, und sag uns mal deine Ansicht. Wir stehen bei A81,37 in Crude. Was ist deine Ansicht? Wie ist das Update?
Naja, also es steht und fällt, das ist natürlich geopolitisch getrieben. Ich glaube, das ist ganz klar, dass wir hier einen geopolitischen treibenden Faktor haben. Es steht und fällt mit dem, ob es hier weiter nach oben geht oder nicht. Wir haben jetzt wieder erweiterte Angriffe gesehen übers Wochenende. Die USA ist hier in der Bredouille, in Zugzwang meiner Ansicht nach. Das bete ich jetzt eh schon monatelang runter. Also es geht halt darum, dass Donald Trump die SPRs, die Strategic Petroleum Reserves, also der Ölbestand des Landes, der strategische, die Ölreserve nennen wir es so, dass die in 3 Wochen zu versiegen scheint. Die USA ist da der größte Markt, den es gibt überhaupt. Auch der größte Verbrauch geht von den USA aus. Und ja, so in 15 Tagen, ich habe es gestern durchgerechnet, würde man, wenn man weiter so viel Öl verbraucht, würde man die SPRs leeren, was dann natürlich zu anderen Konsequenzen führt. Also dann gibt es natürlich irgendwann Probleme. Das schwebt so das Damoklesschwert irgendwie über dieser ganzen Geschichte. Das heißt, Donald Trump muss den internationalen Ölhandel wieder in Gang bringen in den nächsten 15 Tagen. Und ich denke, dass wir nach diesen 15 Tagen oder vielleicht sollen es 3 Wochen sein, wenn das nicht geschieht, könnte es da zu größeren Ausschlägen kommen. Das ist aber reine Fiktion, also das muss ich erst bewahrheiten. Wir haben heute wieder Gespräche oder Indikatoren, dass von verschiedenen Seiten, von Pakistan zum Beispiel, dass da gemeint wird, dass beide Seiten wieder gesprächsbereit wären. Also die USA hat gemeint, Hexef, glaube ich, war es, dass er gemeint hat, ja, die USA ist trotzdem nach wie vor für Gespräche offen. Iran hat jetzt dasselbige gesagt, angeblich, zumindest habe ich das heute so gelesen auf Baha Breaking News. Und ich weiß halt noch immer nicht, wie eine Einigung hier ausschauen sollte, weil man ist so weit entfernt von den grundlegenden Themen, die hier Wichtigkeit haben. Und ich denke, ich bin nach wie vor nicht der Meinung, das sage ich ja seit Februar schon, ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass man hier zu einer strukturellen Einigung kommt.
Für mich ist halt, wenn man sich das Ganze so ein bisschen aus der spieltheoretischen Sicht anschaut, ich finde das Wort immer ein bisschen blöd in Zusammenhang mit Kriegen, aber wenn man sich das da ein bisschen anschaut, dann sehe ich den Iran nicht in besonderer Eile. Natürlich, es wurde ziemlich viel zivile Infrastruktur zerstört durch die Angriffe. Das heißt, das ist jetzt per se für den Iran negativ. Ich glaube aber nicht, dass das Regime besonders darunter leidet, und ich fürchte, dass das eher die Zivilbevölkerung ist. Und ich sehe halt das Regime jetzt da in einer ganz komfortablen Situation, wenn ich es richtig einschätzen kann. Ich weiß nicht, ob ich das tue oder ob ich das mache. Ihr könnt es gerne in die Kommentare oder den Chat nehmen, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber ich glaube, dass die eigentlich sich ziemlich verbunkert haben mittlerweile wahrscheinlich. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo das Khamenei gar nicht mehr im Iran sein soll, sondern irgendwo anders. Also die spielen definitiv auf Zeit, und selbst wenn die natürlich wissen, dass die USA langsam aber sicher dem das Öl ausgeht, dann werden die den Teufel tun, um jetzt irgendwas zu tun. Aus theoretischer Sicht, also spieltheoretischer Sicht, meiner Meinung nach eher der Handlungsbedarf auf Seiten der USA. Das heißt, da muss etwas geschehen, was auch immer das sein kann. Aber ja, für den Ölpreis bin ich weiter bullish. Ich sage es aber dazu, ich werde wahrscheinlich Kurse um $88 für Teilgewinnmitnahmen in dieser Position nutzen, weil ich es eben nicht weiß. Also so 87, $88, ich zeige es ganz kurz auf meinem Bildschirm. Ich rede jetzt vom Crude Oil. Ich rede vom Crude Oil-Preis, nicht vom USA. Da ist so eine Unterstützungswiderstandszone, eine kurz-mittelfristige, die ich wahrscheinlich nutzen werde, um Teilgewinne mitzunehmen, die halbe Position zu schließen und dann mit der restlichen halben Position, also wenn ich die halbe geschlossen habe, dann kann ich schon immer verlieren in der Position, dann das ganze Geschehen weiter zu beobachten. Das ist mein Plan in diesem Zusammenhang. Wir hätten es heute schon fast erreicht, wir sind dann aber bei $85 wieder nach unten gegangen. Also das ist mein Plan. Siehst du das ähnlich, dass eigentlich die USA unter Zugzwang steht und gar nicht so sehr der Iran?
Ja, absolut. Ich meine, habe ich vorher auch schon ausgeführt. Es ist so, dass die USA was ändern muss, weil die sich eben unter Druck stehen. Ich weiß nicht, ob das Wort komfortable Situation das Richtige ist. Das glaube ich eher nicht, aber das ist jetzt ein Wörtchen Glauberei. Aber ich gebe dir absolut recht. Also es muss sich auf der US-amerikanischen Seite was tun. Die stehen unter Druck wegen dem Öl. Und zumindest von der Perspektive her hat der Iran da eigentlich das Sagen. Und sind die Kräfte ungleichgewichtet. Jetzt hat es von den Houthis nochmal eine Blockade gegeben für Saudi-Arabien, was noch einmal auf die Preise drücken könnte. Also es gibt da jetzt wirklich weitere Eskalationen auch. Es hat auch Reporte gegeben von einem brennenden Öltanker in Hormuz, der vom Iran befeuert wurde. Da liest man in den Medien nichts darüber. Jetzt ist halt die Frage, was lässt man alles durch oder was blockiert man Nachrichten, um da nicht den Ölpreis weiter zu entfachen? Keine Ahnung. Aber ja, also mein Basisszenario ist nach wie vor, dass es weiter eskalieren wird. Und auch wenn man da jetzt schon wieder zurückrudert, ich weiß nicht, wie oft wir schon die Friedensgespräche hatten, zum 60. Mal, dass dieser Deal herbei erfunden wurde, der noch nicht, immer nicht da ist. Und ich wüsste halt nicht, warum es beim 61. Mal klappen sollte. Ich denke, wenn hier gravierend was geändert werden soll, dann braucht es Bodentruppen, und das wird ein absolutes Chaos, und das könnte für die USA der zweite Vietnamkrieg werden. Der Iran, jetzt auch überspitzt gesagt, wartet, glaube ich, seit 30 Jahren auf den Moment, dass die Amerikaner ins Land eintreten. Und der Iran hat die besten Bodentruppen im Nahen Osten, bildet auch die syrische Armee aus und die libanesische etc. Also das wird für Amerika dann eine Probe.
Ja, also das mit dem rechne ich ehrlich gesagt nicht. Also das glaube ich nicht und kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren wird.
Ich glaube es auch nicht. Das ist nicht das Basisszenario. Aber ich sage, wenn sie wirklich was ändern wollen, dann müssen sie stärkere Schritte ergreifen.
Sehr gut. Was ist dein Take auf die Energieaktien generell?
Also ich habe letzte Woche einen Artikel geschrieben zu eben den unterpreisten Energieaktien, und da kannst du, wenn du magst, kurz rüberschalten zu mir.
Ja, gern.
Da habe ich halt geschrieben, dass der Markt übersieht das stärkste Gewinnwachstum des Jahres, und hier ganz prominent ein Chart von JP Morgan mit 119% sehen wir da einfach, hier unterteilt in Value- und Growth-Aktien, also wir haben in grün hier Tech zum Beispiel und Consumer Services, Consumer Discretion ja in grün als Growth, und hier in Value zum Beispiel Energie mit 119%. Und das ist halt dann schon ein Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Wenn man sich die Top-Performer anschaut, natürlich Tech ganz vorne wegen dem AI-Narrativ etc. Hier ganz, ganz weit vorne. Aber das bedeutet halt auch, wenn man jetzt diesen Value- und Price-Aspekt Buffett quasi hernimmt oder Benjamin Graham, dann sieht man halt, dass man für das, was man an Earnings, und das sehen wir auf der nächsten Folie, was man das von der HSBC hier auf der X-Achse quasi die relative Performance über 3 Monate. Also hier die Semis natürlich ganz, ganz weit vorne mit fast 20%, 18-17% relative Performance. Und die Earnings Revisions Ratio, also wie sind die Earnings nochmal revidiert worden, wie gut sind die Earnings wirklich? Und da sieht man halt Energie. Natürlich sind die Semis auch ganz oben, also Semis im absoluten Sweet Spot. Aber hier auf der X-Achse komplett verschoben Energie für das, wie sie auf der Y-Achse genauso weit oben stehen. Sehen die für das, was sie in den Earnings leisten und abliefern, eigentlich keine Performance. Das bedeutet einfach, dass man hier absolut unterinvestiert, dass man hier von Value-Sicht und von Cashflow-Sicht teilweise einfach einen super Spot hat in Energieaktien, die hier massiv underpriced sind, meiner Ansicht nach. Das muss man natürlich jetzt von Titel zu Titel sich kurz veranschaulichen. Und dann habe ich da noch im zweiten Bereich von dem Artikel habe ich dann geschrieben noch über die Uran-ETFs, weil ich meiner Ansicht nach Uran halt der Energiestoff der Zukunft sein wird. Und wenn man sich halt diese langfristigen Konsolidierungsphasen ansieht, mit einem Breakout, mit extremen Volumenakkumulation, Breakout nach oben und dann einen Retrace zum Breakout, danke, das Volumenprofil würde passen. Also das sind diese typischen Breakout-Retest-Szenarien, die du weißt, die ich sehr gern trade oder wir sehr gern traden. Also Breakout-Retest aus Akkumulationsphasen, Wyckoff-Accumulation, bisschen Harvey Weinstein, Stage-Analysis, hier wunderschön abgebildet. Und das sieht man eben über den Global X Uranium ETF wunderschön, aber eben auch über den Vanek Uranium Miners, Uranium and Nuclear ETF, eben genau dasselbe Bild mit mehr Volumen, noch hochvolatiler. Und ja, also meiner Ansicht nach hier schlummert auf jeden Fall was, was man von Value-Perspektive gut spielen kann. Momentum ist hier keines drin, wie gesagt, aber von Value-Sicht denke ich, ist das ein absolut cooles Play.
Ja, absolut. Also wir werden das am Schirm haben. Wir werden uns natürlich auch die Energieaktien dazu anschauen und werden da regelmäßig Updates geben. Aber natürlich bevorzugt sind immer, wie du jetzt gezeigt hast, deine Substack-Abonnenten beziehungsweise die Topic-Abonnenten und so weiter. Also ja, da werden wir das zuerst veröffentlichen, aber wir werden natürlich auch im Podcast dann zu gegebenen Anlass drüber plaudern. Super, du hast das Stichwort eigentlich schon vorweggenommen, nämlich Tech war auch in dieser Liste ganz weit vorne. Wir sehen ja momentan ein Auf und ein Ab. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, mir den Soxel anzuschauen, wie wir heute stehen, aber ja, heute erholt er sich wieder ein bisschen. Chip-Aktien, der Ausverkauf geht ja weiter und das, obwohl eigentlich die Earnings bisher gut waren, also auch TSMC zum Beispiel gute Earnings, ASML gute Earnings, ASML baut aus, also auch das zeigt, dass, glaube ich, hier durchaus nach wie vor Zukunft drin ist, aber es ist halt auch noch viel heiße Luft im Markt, das ist zumindest meins, ich kann es kurz mal zeigen, mit dem SOXL, also den Semiconductor. Das ist jetzt ein dreifacher ETF, Soxel, aber es tut ja nichts zur Sache. Wir sehen auch hier den Ausbruch aus diesem spannenden Niveau und dann ja, fahnenstangenartig und jetzt eine extrem volatile Phase, wo wir im Abwärtstrend sind, wo wir ja Unterstützungsniveau bei roundabout $130 hier zum Beispiel haben. Das hat jetzt momentan einmal gehalten. Jetzt muss man schauen, ob das dann tatsächlich so bleibt. Wir werden noch durch eine sehr volatile Zeit gehen. Das ist meine Prediction während der gesamten Earnings. Also ich glaube, dass wir hier das eine oder andere super Ergebnis sehen werden, das eine oder andere miesere Ergebnis. Man hat ja auch schon bei IBM zum Beispiel gesehen, dass es sehr, sehr schnell in die Hose gehen kann. Und ich finde die Aussagen von IBM, also wenn man sich die anschaut, ich zeige zunächst einmal hier den Chart, dann lasse ich dich gleich sprechen, Dominik. Also IBM nach den Earnings hier -25%. Also hier, ja, es ist wurscht, -25% runter. Also definitiv extremer Absturz. Und die Begründung hat mich ein bisschen verwundert, nämlich, dass die Unternehmen mittlerweile fast nur noch in Hardware investieren, weil sie halt die Befürchtung haben, dass Hardware immer teurer und teurer und teurer wird. Und deswegen vergleichsweise weniger in Software. Und deswegen gab es ja so eine kleine Gewinnwarnung, Wachstumswarnung bei IBM. Bin schon gespannt auf die anderen Softwareaktien. Aber im Prinzip spielt das ja in die Richtung der Hyperscaler noch einmal, die da durchaus profitieren könnten davon. Ist jetzt eine Annahme. Google berichtete, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag. Wir werden es da als erstes sehen. Also ich gehe ein bisschen von meiner Linie ab und sage, diese Earnings könnte es schon sein. Maybe too early. Es sieht so aus, als wäre es too early im Moment. Aber ja, warten wir es einmal ab. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, die Frage ist, wir sehen ja wirklich eine Art von Sektorrotation. Also wir sehen nicht, dass Leute eher in Cash gehen. Wir sehen sonst eine Rotationsmechaniken, die man auf verschiedene Weisen nachweisen kann. Wenn du kurz zu mir rüberschaltest, ich habe da einen Chart mitgebracht und zwar zu den Hedgefonds, wie sich die verhalten. Wir sehen hier das Prime Book von den US Infotechs Und auf der X, auf der Y-Achse sehen wir Sektor Gross Market Value, sprich quasi, was ist das Prime Book wert, also das, was die in den Büchern haben. Und man sieht halt hier in Rot gekennzeichnet, die achte Woche endend mit Juli 16, also letzte Woche. Und man sieht halt wirklich minus 10%. Wir sehen, das ist von Goldman Sachs der Chart, also wir sehen halt wirklich, dass hier die Hedgefonds massiv abstoßen. Und das muss jetzt nicht unbedingt was bedeuten, aber es ist halt wirklich eine sehr signifikante, markante Marke, die hier gebrochen wird. Also das einzige Mal waren wir Mitte 2024 auf dem Level und sonst zumindest bis 2017 nach hinten gerechnet nicht. Also das sind schon Werte, die hier sehr interessant sind. Wir sind natürlich sehr gut gelaufen. Und vielleicht passt es halt auch eben zu der Aussage, die du schon öfter getroffen hast, dass diese Earnings passieren könnte, dass wir da etwas nach unten gehen. Hedgefonds sind auf jeden Fall am Abverkaufen. Die Gelder gehen woanders hin, aber derzeit halt nicht in Tech. Und es ist halt die Frage, ob man hier nicht vielleicht eben die Earnings partizipiert auf Hedgefonds-Seite. Auf der Counter-Seite, also ganz kontraintuitiv, ist man halt gehebelt long so wie noch nie. Auf Retail-Seite ist jetzt ein bisschen so eine Smart-Money-Dump-Money-Geschichte und da könnte es theoretisch, es muss natürlich nicht passieren, aber es sind Soft-Indikatoren, die man auf jeden Fall am Schirm haben sollte, meiner Ansicht nach, um hier vielleicht was rauslesen zu können, dass es da vielleicht etwas ruppiger werden könnte bei den Earnings.
Okay, warten wir es ab. Wir haben ja nächste Woche dann schon die Google-Zahlen, da wissen wir definitiv schon mehr. Und magst du vielleicht kurz erklären noch, was ein Prime-Book ist?
Müsste es nochmal umschalten auf uns beide. Ja, Prime Book ist einfach das Buch, das, wie nennt man das Buch, das Exposure, was man halt hat als das Institutionelle.
Hat. Sehr gut. So, jetzt geht mein Umschalter auch nicht heute. Ja, jetzt. Immerhin. Jawohl. Also, genau das ist es. Also, es ist definitiv spannend und ja, mal abwarten, wer diesmal recht hat. Du hast jetzt ein weiteres Schlagwort in den Mund genommen, worüber ich dir auch mit dir plaudern will, nämlich die Sektorrotation. Außer du hast zum Thema Tech noch was zu sagen.
Nö, alles gut.
Also, Sektorrotation ist ja in Gange. Es ist ganz spannend. 8 von 11 Sektoren sind im Plus, aber trotzdem ist der SPX im Minus. Na gut, man muss dazu sagen, leicht im Minus. Also, wir stehen ja nach wie vor auch beim SPX ganz, ganz knapp unter All-Time-High. Aber wir haben die Sieger, das ist der XLE, der XLRE, der XLB, die durchaus den Chart anführen oder die Rangliste anführen. Wir haben aber auch einige Loser drinnen. Wie stehst du zu dieser Sektorrotation? Ist das ein vorübergehendes Phänomen oder ist das etwas, das sich weiter ausbilden wird?
Also man muss halt einfach sagen, dass wir mit Technologie gut gelaufen sind und keine Rallye hält ewig an und es wechselt sich halt manchmal ab und das hat eben mit Konjunkturzyklen zum Beispiel zu tun. Man kann das eben zyklisch begründen. Also dass zum Beispiel in einer Rezession prozyklische Assetklassen nicht sehr gut performen, also alles, was risk-on ist, wie zum Beispiel eben Bitcoin oder eben Technologie, dass das eben abbaut und dass da eben antizyklische Sachen dann eben wie Gold oder was weiß ich, Consumer Staples etc. eher reinkommen, kannst du auch zu mir umschalten. Da sieht man verschiedene Sektoren aufgelistet über die Dekaden hinüber, welcher Sektor halt gut performt hat. Und wir sind jetzt von der Amplitude her sicher nicht in der Performance, wie wir es in den 60er, 70er Jahren waren bei Technologie, also bei Infotech. Aber wir sehen halt hier zyklische Ablösen, dass manche Sektoren halt einfach manchmal outperformen und damit underperformen. Es ist halt ganz normal. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. Also ich wüsste nicht, warum Geschichte sich brechen sollte hier. Und auf eine sehr, sehr prozyklische Zeit, seit 2008 sind wir eigentlich im Bullenmarkt, wenn du Corona ausschließt, dann ist das auch der längste Bullenmarkt bei weitem, den wir jemals hatten. Also das ist halt schon, wir sind halt gut gelaufen, das muss man auch sagen. Und jetzt sagen natürlich alle, ja, this time is different, dieses Mal ist es anders, KI verändert die Welt. Und ich sage halt immer, ja, das ist richtig, KI wird die Welt verändern oder verändert sie sogar schon. Aber zuerst muss der Hype aus dieser Bubble raus. Es ist sehr, sehr viel overpriced. Die Firmen, die Cashflows, die brauchen wir uns ja, habe ich da auch irgendwo. Die Cashflows sind ja unter aller Sau mittlerweile. Das ist eine absolute Katastrophe. Wie bei den Hyperscalern, da die Cashflows hier divergieren, Semiconductors und Hyperscaler. Also das geht ja wirklich auf keine Kuhhaut mehr, dass man hier die ganzen Cashflows an die Semiconductors abdrückt. Die typischen Schaufelverkäufer, also die halt wirklich produzieren, die hier die Cashflows haben, aber die Hyperscaler, die Rechenzentrum um Rechenzentrum bauen, also mit den Schulden von morgen, die Technologie von gestern kaufen, weil die ja sehr, sehr schnell alt wird. Und das sieht man halt. Und dementsprechend werden die Hyperscaler hier büßen müssen und meiner Ansicht nach auch mit den Prognosen runtergehen müssen. Und das wird halt zu einem zyklischen Umschwung führen. Und deshalb wird sich das auch so weiter manifestieren, in meinem Basisszenario zumindest.
Absolut. Die Frage ist nur, wann das Dynamik annimmt und wann das wirklich, wirklich großartig wird, weil die Sektorrotation, die wir jetzt sehen, das ist ja ein Rotationschen eher, aber auch keine Rotation. Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Google-Zahlen, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Die werden schon ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, glaube ich. Und ja, dann bin ich gespannt auf die Reaktion des Marktes, die ja dann ja möglicherweise durchaus kritisch werden könnte, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass das wirklich schlecht ist. Wir werden sehen. Ich sag auch gleich dazu, wann die nächsten Earnings sind. Einen Augenblick. So, wir haben jetzt da, wie gesagt, Google diese Woche und dann nächste Woche sollte dann, heute hängt mein Computer, der ist auch noch ein bisschen im Stress.
Im Urlaub.
So, Kalender, da haben wir es, ich schalte mal um zu mir, dass wir ein bisschen einen Blick drauf werfen auch. Also, wir haben hier den Earnings-Kalender, machen wir ganz auf. Wir haben hier dann nächste Woche schon, also die wirklich wichtigen, da zum Beispiel Microsoft, Meta, dann haben wir Apple, dann haben wir Amazon, wobei Apple jetzt kein KI-Play ist, aber Amazon haben wir definitiv alle nächste Woche und das ist dann die Woche der Wahrheit für mich, glaube ich, wo es durchaus ruppig werden könnte, das muss man am Schirm haben. Also 27. bis 30. Juli, da könnte es ein bisschen spannend werden und ja, diese Woche, wenn wir uns das noch kurz anschauen, dann ist da einfach nur Alphabet und auch Intel vielleicht noch als Chip-Wert, der ganz spannend werden könnte. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Earnings-Season und werde mit Argus-Augen diesmal, was ich normalerweise nicht so mache, auch die Protokolle der Sitzungen mir genauer unter die Lupe nehmen und anschauen. Aber ja, ich kann es schwer einschätzen. Es könnte durchaus sein, dass es dieses Mal noch Steigerungen gibt, aber ich wüsste nicht, wie lange das noch gehen kann.
Ich denke, dass Ende August, dass da einiges zusammenkommt, halt einfach eben diese 3 Wochen sind dann um mit den strategischen Ölreserven. Da wird's eng. Es wird halt dann irgendwann mit dem Iran enger werden. Es kommt diese Earnings Season, die eventuell nach hinten losgehen könnte, theoretisch. Also es kommt da, es ist halt, sagen wir mal, wenn der WIX bei 16 steht, so wie jetzt, dann, ich weiß, in 3-4 Wochen kommen da einige Ereignisse zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er höher stehen wird, ist halt relativ gegeben. Ne? Also, dass er, ich sage jetzt nicht, dass er komplett eskaliert auf 40, 60 oder höher, sondern auf 20, 25 raufgeht vielleicht. Das ist jetzt keine große Bewegung, mit der man wirklich viel verdienen kann. Aber wir sind halt am WIX sehr, sehr tief für das, was uns die nächsten 3-4 Wochen erwartet, an möglicher Schwankungsbreite.
Absolut. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass wir am Mittwoch, den 29. Juli, die neue Fed-Fund-Rate-Runde haben. Da wird jetzt zwar nichts Dramatisches passieren, meiner Meinung nach, aber auch das kommt natürlich noch dazu, was zumindest als Unsicherheit im Markt ist. Lass uns vielleicht gleich darüber gehen. Wir haben ja wieder neue Daten bekommen, Inflationsdaten und so weiter. Wir haben auch schon ein bisschen drüber geplaudert. Was ist dein Take? Die Fed, wird sie die Zinsen erhöhen dieses Jahr noch? Wird sie gleich bleiben? Hast du in deiner Meinung irgendwas geändert?
Ich habe insofern nicht wirklich viel geändert. Das Einzige, ich bin falsch gelegen mit meiner Prognose, dass wir weiter steigende Inflation sehen. Also wir haben es jetzt ganz klar gesehen, CPI und auch PPIs, was mich noch eher wundert, dass die softer reingekommen sind als erwartet, also softer als Schätzung. Und ich habe höhere Zahlen prognostiziert, also gleichbleibend bis höher zumindest. Ich habe gesagt, wir werden jetzt keine große bei dem Reading Eskalation nach oben sehen im CPI. Aber im PPI habe ich mir schon erwartet, dass die Produzentenpreise hier anziehen. Ist nicht so passiert. Man sieht wirklich ganz klar, das habe ich auf einer Stunde frei in einem Artikel geschrieben, dass man die Energiewerte hier wirklich das Thema sind. Also Energie, die gesunken ist, ist ja maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir sinkende PPI-Zahlen noch hatten. Für mich war es, ich habe mich darüber gewundert. Ob das so weitergeht, werden wir sehen. Also wenn du kurz rüberschaltest, sieht man hier wirklich im CPI year over year und im CPI month to month speziell, sieht man hier, dass er nach unten komplett.
Ja.
Also im CPI month to month sieht man hier natürlich nach unten diesen hellblauen Durchfall und der Fall nach unten. Da sieht man halt wirklich in Energie minus 0,445, dass das die treibende Kraft war. Und ja. Für mich verwunderlich, aber nichtsdestotrotz gehe ich nach wie vor langfristig von steigenden Yields aus, ich gehe von steigender Inflation aus, ob das jetzt energiegetrieben ist oder nicht. Es kann genauso schuldengetrieben sein. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die zu expandierender Geldmenge etc., die da eben zu einem Schuldenwachstum und zu Inflation führen. Wir werden nachhaltig ein höheres Zinsniveau haben. Ob wir nächstes Mal heben oder nicht, das ist relativ irrelevant. Wie gesagt, es ist der typische Tanz auf der Rasiermesserklinge. Entweder man fällt auf der Inflationsseite oder der Rezessionsseite runter. Eins von beiden wird es werden. Die Frage ist, wofür will Walsh bekannt werden? Und das steht in den Sternen. Ich denke, dass er hiken wird müssen. politischer Druck wird ihn nicht hiken lassen. Und ist die Frage, wofür entscheidet er sich? Also ich würde heben, aber das ist halt nicht sehr, sehr, sehr beliebt. Ne?
Ja, absolut. Das ist aber nicht seine Entscheidung allein, das muss man auch dazu sagen.
Und ja, klar.
Man muss auch dazu sagen, dass die CPI-Daten diesmal eigentlich der Rückgang komplett aus dem Energiesektor kam und alle anderen oder die viele andere Teilbereiche gestiegen sind eben an Inflation, das muss man dazu sagen. Und wenn man ganz kurz auf das FedWatch-Tool schaut, ich habe es hier kurz mal geöffnet, dann sehen wir, dass wir bei dieser Sitzung jetzt hier wahrscheinlich gar keine Veränderungen haben werden. Wir werden mit 83%iger Wahrscheinlichkeit hier bleiben auf den 350 bis 375er Werten. Und in der nächsten Sitzung ist aber momentan mit 55% ein Rate Hike, also ein Anstieg da von 375 auf 350, 375 auf 375, 400 Basispunkte. Also ja, das ist zumindest momentan eingepreist. Wenn man dann noch weiter vorgeht, dann sieht man, dass sonst nicht besonders viel eingepreist ist. Man muss es abwarten, ob es tatsächlich so kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass weit mehr kommt. Eine Zinserhöhung kann ich mir vorstellen. Ansonsten kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass gar nichts passiert und dass man einfach die Zinsen gleich belässt und nichts tut. Aber ja, das ist mal zumindest das, was sieht. Wir werden hören, was er diesmal sagt. In der Pressekonferenz auch. Ich glaube auch, dass das wichtig werden wird. Irgendwann wird das ja kommunizieren oder auch zumindest in Nebensätzen andeuten. Mal sehen, was diesmal kommt. Auch das ist natürlich noch ein Unsicherheitsfaktor im Markt, der dazukommt, weil man Washington eben noch nicht so kennt, auch seine Rhetorik nicht so kennt. Und deswegen wird man da auch auf definitiv noch ja, mal schauen, in welche Richtung sich das hinbewegt.
Gut. Es wäre halt interessant, wenn ich das noch ausführen darf, kurz. Also die historischen Hike-Cycles, also die Zinsanhebezyklen, das ist halt immer von sehr, sehr niedrigen Levels, von Null oder so, wird das dann angehoben in mehreren Hikes, in 25 Basispunktschritten meistens oder 50 Basispunktschritten. Und dann irgendwann gibt es ein Plateau, ein Zinsplateau, und da geht man dann gerade eine lange Zeit und dann fängt man wieder mit dem Senken an. Weil man eben im Hike-Cycle, also im Anhebezyklus, so weit angehoben hat, solange es die Wirtschaft verkraftet. Und wenn die Wirtschaft zu bröckeln beginnt, dann zieht man eben dieses Zinsplateau ein, geht seitwärts ein paar Monate und dann fängt man wieder zu senken an. Und es wäre halt jetzt interessant, dass man den Hike-Cycle macht, dann ein Plateau hat und dann wieder anhebt. Das wäre schon historisch interessant, muss man schon sagen, weil es eben dann persistente Inflationsthemen gibt, Thematiken. Und da sind wir halt strukturell, ich vergleiche es immer mit den 70er, 80er Jahren, Yom Kippur-Krieg, Warsch, wird hier vor ähnliche Probleme gestellt wie Paul Volcker in den 70er, 80er Jahren mit reinflationären Schüben. Und das, ja, die Geschichte wird zeigen, wie sich das verhalten wird, aber das könnte interessant werden.
Ja, wir werden's mitverfolgen für euch. Deswegen gerne Abo dalassen und gerne ja auch ein Like dalassen auf dieses Video oder auf diesen Livestream-Moment, wenn es euch denn gefällt. Super. Ja, Dominik, lass uns weiter gehen. Wir haben Netflix-Earnings gehabt und ich blende mal kurz den Chart an. Die waren ebenfalls wieder eher enttäuschend. Also man sieht bei Netflix jetzt von meiner Seite her zumindest charttechnisches Muster, nämlich die Gap-Downs werden mehr. Wir haben hier zwar ein schönes Gap-Up, aber dann sofort wieder gefolgt von einem Gap-Down und dann das nächste Gap-Down jetzt hier in diesen Earnings. Und ja, ich habe mir hier einen kleinen Alarm eingestellt, der knapp nicht getriggert hat zu den Earnings. Auf $65 oder ein bisschen unter $65, das ist für mich so jetzt die spannende Zone, in der sich Netflix befindet. Ja, was kann man zu Netflix sagen? Ganz kurz zusammengefasst, der Ausblick war definitiv nicht so besonders berauschend. Man spürt offensichtlich die Konkurrenz von YouTube extrem. Man spürt, dass die Short-Formate wichtiger werden als die Long-Formate. Da will man nachjustieren. Alles in allem ja, hat es dem Markt nicht so sehr gefallen und deswegen durchaus spannend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich ist das jetzt schön langsam bei Netflix durchaus eine Möglichkeit, zumindest langfristig gesehen, in den Markt einzusteigen. Ich kaufe sehr ungern nach solchen Gaps, Downs und nach diesen Earnings. Da warte ich eher auf eine Konsolidierung, am liebsten eine Seitwärtskonsolidierung. Aber für mich ist das definitiv jetzt schön langsam eine spannende Aktie. Auch wenn man natürlich sagen muss, charttechnisch angeschlagen im Moment, kämpft mit dieser Unterstützungswiderstandszone hier bei roundabout $68, $70. Und ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Der Wenger Boys schreibt Long Calls auf Netflix. Ja, das wäre die eine Möglichkeit, das natürlich zu tun. Für mich ist aber, wie gesagt, ich will jetzt einmal eine Seitwärtskonsolidierung sehen, eine Bodenbildung ein bisschen sehen. Und wenn ich das sehe, dann könnte die Aktie durchaus für mich spannend werden, weil ich glaube schon, dass das Geschäftsmodell sehr, sehr spannend ist und dass Netflix nach wie vor die Nase vorne hat. Genau, das ist mein Turn noch zur Netflix-Aktie. Hast du außer einem Serientipp was hinzuzufügen?
Ich habe weder Netflix noch Storch leider irgendwelche Serien. Also ich habe Podiumsdiskussionen abonniert, da schaue ich zum Einschlafen. Ich bin da ziemlich langweilig unterwegs.
Wir müssen aber reden.
Ja, was ich zu Netflix sagen kann, ist, ich glaube, man kann es in einem Wort zusammenfassen, wenn gut nicht gut genug ist. Und ich glaube, das trifft bei Netflix zu. Die Earnings waren gut, aber sie sind, glaube ich, um 0,3% haben sie gefailt bei den Umsätzen etc. Sind gerade nicht rangekommen und die Aktie wurde 7%, 9% abgestraft. Da sieht man halt das, was du eigentlich schon länger sagst, ich glaube seit Anfang des Jahres, dass es bei den Earnings irgendwann so sein wird, dass man eben um dieses Erzahl, sagt man in Österreich, um diesen Millimeter, um diesen kleinen Abstand es nicht schafft und dass daraufhin die Märkte dann abverkaufen. Also man muss hier wirklich höher, schneller, weiter, man muss alles schlagen und nach oben outperformen. Und wenn das dann einmal nicht mehr geht, weil keine Bäume wachsen in den Himmel, dann könnte das schnell umschlagen. Und das sieht man hier bei Netflix zum Beispiel, dass man sofort abgestraft wird.
Ich glaube auch, dass die schön langsam die schneller, höher, weiter Geschichten bei den Earnings Calls. Also ich bin schon gespannt, wenn es gibt ja dann immer so Analysen, was haben die ganzen CEOs in den Earnings Call gesagt und welche Vokabulare haben sie verwendet und so weiter. Ich glaube, dass die CEOs jetzt auch langsam merken werden, dass man jetzt ein bisschen zukünftig auf die Bremse steigen muss. Die sind ja auch am Ende dafür verantwortlich und ich glaube auch, dass die Schätzungen ein bisschen jetzt da, sagen wir mal, nicht ganz so bullish vorgenommen werden, wie sie vorgenommen werden könnten. Und ich glaube, dass wir das in dieser Earnings Season auch sehen. Ja, dass man die Erwartungen ein bisschen zurückstutzt. Das sieht man bei einigen Unternehmen, die jetzt schon berichtet haben. Es sind noch nicht genug Unternehmen da, meiner Meinung nach, um da jetzt ein Bild draus zu zeichnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die CEOs jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, wohl wissend, dass es wahrscheinlich ein schwieriges Q3, Q4 werden wird. Und dann, dass man da jetzt schon ein bisschen zumindest die, sag ich jetzt mal, vielleicht gar nicht auf die Bremse steigt, ist der falsche Ausdruck, sondern vielleicht ein bisschen vom Gas runtergeht und das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen konservativer reportet. Ist das, was du unterschreiben könntest?
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, also wenn ich mir Nvidia mit Jensen Huang anschaue, dass der konservativ wird, das glaube ich nicht. Also dass der hat sich Nvidia sogar tätowieren lassen. Also signiert Frauenbrüste. Und also das ist, der lebt halt ein Leben wie ein Rockstar, dass der konservativ wird, das glaube ich kaum.
Ja gut, okay, aber das ist jetzt noch nicht das gesamte Bild, das man zeichnet. Und der wird es definitiv auch irgendwann werden, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass das weiter so performen kann. Und du weißt, die hochfliegen, die fallen dann tief am Ende des Tages. Also man muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Ja.
Also das ist absolut so die Fahnenstangen, die manche Charts hier zeichnen. Nimm den Kospi, den SOX, wurscht, wo du hinschaust. Die Dinge werden halt genauso, wie sie nach oben gehen, gehen sie nach unten. Und das ist halt, das müssen die Leute halt verstehen.
Absolut. Vielleicht noch ganz kurz zu Netflix. Du schlagst mich jetzt vielleicht, aber ich glaube, es ist auch nicht die neueste Version, die wir davon haben. Aber kurz zu den Analystenschätzungen. Die sind allesamt höher als der momentane Kurs. Auf unserem neuen Terminal, wenn man sich das anschaut, da ist das Lowest bei 75 bis 135. Der Consens ist bei, wenn man sich das genauer anschaut. Und ja, von der Bewertung her ist es natürlich bei Netflix, ja, finde ich ganz, ganz okay bewertet. Man muss halt schauen, wie man das am Ende des Tages dann für sich einordnet. Und vor allem für mich ist wichtig, wie langfristig man diese Aktie kauft. Also wenn ich Netflix kaufen würde, deswegen wahrscheinlich auch jetzt da nicht so der große Käufer, zumindest kurzfristig, weil ich doch die Aktie längerfristig mir reinholen würde. Ja, und wenn man sieht, dass hier ein bisschen auch die Insider noch nicht so ganz aggressiv kaufen, kann man das definitiv hier noch abwarten. Aber ja, das so ein paar Insights in unser neues Board, das jetzt immer besser wird. Und ja, bin schon sehr gespannt, wann wir endlich predikten können, wann es rauskommt. Aber ja, für mich einfach eine spannende Aktie und definitiv auf der Watchlist, auf der engeren zumindest. Gut, damit, Herr Zörer, lassen wir uns rüber switchen zu deinem Lieblingsthema. Gold, Silber, wie ist deine, gibt es irgendwelche, ich meine, wir haben es letzte Woche ziemlich gut besprochen. Gibt es irgendwelche News von deiner Seite, wo du sagst, das wäre berichtenswert?
Nein, also gar nicht. Große News gibt es auf der Front nicht. Es gibt einfach auszuwarten, dass wir diesen Anstieg verdauen, der natürlich massiv war. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauern kann. Ich habe natürlich meine Price-Targets, die ich immer wieder wiederhole und bis dorthin halte ich die Füße still. Also ich bin mit einem Drittel von meinen Tranchen investiert. Ich halte es jetzt schon für günstig. Also $4,000 bei Gold finde ich es günstig. und alles darunter ist ein Bargain, würde man auf Englisch sagen. Also ist dann wirklich günstig meiner Ansicht nach, weil ich langfristig in meinem Basisszenario von stark steigenden Kursen ausgehe. Aber da klinge ich wahrscheinlich jetzt wieder wie eine kaputte Schallplatte, wie ein Broken Record. Das sage ich ja eh jede Woche. Und dementsprechend hat sich nicht groß was verändert. Bei Silver genau dasselbe. Also ich warte hier auch noch. Die erste Tranche ist drin. Ich warte aber trotzdem noch auf ein Washout-Low, das noch nicht da ist. Und ja, bis das kommt, werden wir weiter berichten. Und wenn es denn soweit ist, dann werden es die Leute auch mitbekommen. Wir setzen uns am Mittwoch, haben wir es uns ausgemacht, dass wir uns nochmal intensiv zusammensetzen und uns da auch in Einzelaktien die Positionen nochmal genauer anschauen, wie wir das denn spielen wollen, wenn der Markt dann jetzt dreht. Und ich gehe davon aus, dass wir relativ in Bodennähe sind. $56 Silber ist für mich ein sehr, sehr guter Punkt. Wir könnten da jetzt auch einen Doppelboden haben, technisch vielleicht noch nicht ganz, aber ich warte noch auf ein Washout-Low. Und wenn wir das bekommen, dann steige ich auf jeden Fall wieder groß ein in den Aktien und auch mit Optionen. Und das werden wir am Mittwoch größer besprechen.
Ja, ganz genau, weil das ist, was du ansprichst, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man muss den Plan eigentlich in aller Ruhe machen vorab und nicht dann, wenn irgendwas schon am Explodieren ist oder wenn irgendwo die Kacke am Dampfen ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt schon zusammen. Wir haben es ja schon immer wieder in unseren Gesprächen, in unseren Mittwochstalks haben wir schon immer wieder gehabt. Vielleicht Mittwoch ist so ein Sure-Fix-Tag für uns auch, wo wir uns regelmäßig treffen und zusammensetzen. Und wir haben es ja schon öfters besprochen, aber wir haben gesagt, das ist jetzt wirklich an der Zeit, sich hier konkrete Pläne zu machen. Das werden wir am Mittwoch machen. Was für mich noch ganz kurz, vor allem bei Silber auffällig ist, ist, dass der Umsatz nach wie vor, jetzt bin ich hier im Wochenchart, nach wie vor am Sinken ist. Also ich sehe hier noch keinen Umsatzausschlag mal nach oben. Auch das würde ich mir wünschen. Wie du sagst, das kann passieren durch ein Washout natürlich. Das kann passieren durch eine Starterkerze. Das wäre dann eine grüne Kerze, die dann so in die Höhe geht und dann relativ viel Volumen mit sich bringt. Also ja, das ist definitiv was hier sichtlich ist, wenn man den Wochenchart in Gold anschaut, da sind die Umsätze ohnehin relativ stabil schon seit einiger Zeit. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass hier eigentlich relativ stabil die Umsätze drinnen sind, aber auch natürlich, und das ist das Schöne, in fallenden Märkten nicht so hoch wie im Anstieg. Also wir sehen im Anstieg hier und vor allem hier wesentlich höhere Umsätze als jetzt im Abverkauf, und das ist natürlich etwas, was extrem positiv ist und was ja definitiv spannend ist, genau. Gibt es Mittwoch auch Bier? Meistens jetzt mittlerweile im Sommer Sommerspritzer. Sind wir umgestiegen und sind, dadurch, dass wir jetzt den Geld- und Bier-Podcast nicht mehr haben, können wir das gern machen.
Ja. Und ja, weil Sponsoring sind ausgeblieben von den Brauereien. Also.
Ja, skandalöserweise. Und weil du gerade von Diageo sprichst, nein, für mich noch keine Bodenbildung da, aber auch ein Sektor, den ich am Schirm habe, definitiv. Alkoholsektor, Spirituosensektor. Für die Brauereien bin ich wenig optimistisch, für die Spezialspirituosenhersteller bin ich definitiv optimistischer. Aber auch da gibt es noch keine Bodenbildung, auch da kann man noch getrost abwarten, denke ich, und in Ruhe einsteigen. Gut, lass uns einen letzten Blick, Dominik, noch auf Bitcoin werfen, weil Bitcoin für mich, und das möchte ich auch hier ganz, ganz kurz zeigen, noch durchaus spannend sein könnte und gerade eine sehr schöne Formation bildet. So. Und zwar, wenn man hier schaut, dann könnte, ich weiß jetzt nicht nach Lehrbuch, keine Sorge, also definitiv kein Lehrbuch, aber wir könnten hier in einer Schulterkopf-Schulterformation laufen gerade. Wir haben den Abverkauf nach unten, Schulterkopf-Schulterformation ist definitiv da. Wenn sie sich denn ausspielen würde, und da möchte ich jetzt gleich auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, aus charttechnischer Sicht, dann sagt man, ja, das wäre so ungefähr das, was nach unten hier passiert ist, wäre im ersten Schritt nach oben hin zu passieren. Das heißt, das wäre genau, wir würden dann genau ins Widerstandsniveau, also in dem Fall jetzt Widerstandsniveau bei roundabout 72.000 bis $73.000 laufen, wenn sich das nach oben auflöst. Ich bin sehr gespannt, wenn das mit viel Umsatz passiert, ist das für mich durchaus ein möglicher Play wert, wenn ich rechtzeitig reinkomme. Das ist halt immer die Frage, weil Bitcoin ja auch unter Tags tradet und in der Nacht tradet und am Wochenende tradet. Das heißt, das kann dann relativ schnell gehen. Da muss man schauen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass man da reinkommt. Aber für mich momentan sieht es so ein bisschen, zumindest sage ich jetzt mal, kurz bis mittelfristig nach einer Bodenbildung aus und klebt auch schön jetzt immer mehr hier oben dran an dieser Widerstandszone und geht teilweise drüber. Also man könnte hier auch sagen, hoppala, das ist ein aufsteigendes Dreieck. Und das ist natürlich was schon durchaus Qualität hat und was positiv hat. Also ich würde mich nicht wundern, wenn zumindest in den Märkten nichts Gravierendes dagegen kommt, wenn nichts Gravierendes passiert, würde es mich nicht wundern, wenn wir nächste Woche plaudern und Bitcoin durchaus ein paar tausend Dollar höher stehen könnte. 67, 68, vielleicht sogar 70.000. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch zu früh, weil wir diesen Ausbruch eben noch nicht gesehen haben und der kann in Bitcoin recht schnell gehen. Deswegen muss man abwarten, ob es Sinn macht. Für mich, das ist der Bitcoin-Take für mich noch hier am Ende dieses Podcasts. Hast du dazu noch was zu sagen, Dominik?
Ja, kannst du gerne umschalten zu meinem Ding, zu meinem Screen. Da sieht man halt meine übergeordnete Prediction. Ich denke, dass die 60-65 eine harte Marke sind. Ich denke trotzdem in meinem Basisszenario, dass wir sie nach unten durchbrechen werden und dass wir da ein sehr hartes Low sehen werden. Mit welchem Narrativ das dann einhergeht, ob Saylor die Batschen streckt, also ob Saylor Konkurs anmeldet oder ob mit seinem Microstrategy oder Strategy, wie es heißt, oder ob es da zu einer US-Rezession kommt und eben Risk-On-Assets abverkaufen oder der Iran-Krieg eskaliert, was auch immer das Narrativ sein wird. Ich denke, ich möchte wirklich ganz, ganz stark wiederholen, dass 60 wirklich eine gute Marke ist. Wer von langfristig steigenden Kursen im Bitcoin ausgeht, der ist bei 60 sicher nicht schlecht bedient. Ich denke trotzdem, dass wir eine größere Chance haben, dass wir da nochmal einen Stock durchfallen oder zwei Stöcke tiefer durchfallen auf 35.000 in einem extremen Panik-Low. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Narrativ das einhergeht, aber das würde ich denken, dass das noch möglich wäre. Und das wäre dann für mich der ultimative Boden für langfristige Zukäufe.
Ja. Absolut, ja. Also das ist jetzt alles im grünen Bereich und wir müssen dann ja erst auch bei meiner Prediction 72.000 überschreiten, weil das ist dann natürlich schon das nächst höhere Level, also die 72.000, wenn ich das vielleicht jetzt noch ganz kurz bei mir zeigen darf und das zeige ich am besten im Wochenchart, hoppala, das bist du. Die 72.000 sind natürlich aus der Vergangenheit schon eine durchaus eine Hausnummer. Also wir waren da knapp dran im Jahr 2021, dann da im Jahr 2024 waren wir ein paar Mal dran, dann war es hier im Jahr 2025 Unterstützung, da auch ein Unterstützungsbereich. Also die 72.000 sind definitiv, ja, ich will jetzt nicht sagen der Endgegner, aber schon eine andere, ganz andere Hausnummer als da die 65.000, wo es so ein kleines Zwischengeplänkel gibt. Also das ist dann tatsächlich der Endgegner. Und wenn man da oben ist, kann man definitiv auch nochmal nach unten kommen, weil, wie man hier sieht, kann das dann recht schnell gehen, da die Swings nach unten. Also das muss man definitiv hier Schirm haben.
Wunderbar. Genau, wenn wir diese 72 bis 74 auf Wochenschlusskursbasis durchbrechen mit einer Folgekerze drüber, dann wäre ich auch bullish wieder.
Sehr gut, jetzt, das sind doch schöne Schlussworte. Zörer und bullish, das lassen wir so stehen. Liebe Grüße nach Linz zurück. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Für alle jene, die eine Stunde Freiheitmitglieder sind, wir gehen jetzt gleich rüber in den Weekly Call. Freuen uns da, ein paar Sachen im Detail besprechen zu können. Noch alle anderen, danke fürs Dabeisein. Gerne noch Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächsten Montag wiedersehen. In diesem Sinne. Ciao, ciao.